Willkommen bei Personality, dem Podcast, in dem ich dich nicht frage, was du erreicht hast, sondern was dich wirklich ausmacht. Ich bin Jessica. Ich bin neugierig auf Menschen, die ihre vermeintlichen Schwächen in stille Superkräfte umwandeln. Hier treffen sich Mut, Selbstreflexion, ja und manchmal auch ein bisschen Chaos. Heute zu Gast ein Mann, der Worte nicht nur jongliert, sondern sie auch mit philosophischer Tiefenschärfe und einem ziemlich trockenen Augenzwinkern serviert. Sebastian 23, auch bekannt als Sebastian Rapsal. Er ist Poetry Slammer, Autor, Kabarettist und der lebende Beweis dafür, dass man gleichzeitig lachen und denken kann. Er schreibt Gedichte, die klingen wie Gedanken beim Zähneputzen. Überraschend klug, manchmal frech, aber immer mit Substanz. Viel Spaß mit einem Mann, der die deutsche Sprache nicht nur beherrscht, sondern ihr ab und zu auch widerspricht. Und zwar mit Stil. Ich folge dir seit einer ganzen Weile. Dein
Ja.
Buch, Alles wird gut, habe ich noch nicht gekauft, weil ich bestehe auf eine Signierung und auf ein Autogramm. Das wäre quasi das Letzte, was ich hier in diesem Podcast-Interview noch fragen werde. Und ich folge dir immer noch oder gerade deswegen, weil du jeden Tag quasi die Weltlage mit, sagen wir, Ironie, um nicht zu sagen Sarkasmus, beäugst und slidest. Und ganz zum Schluss ist immer eine nette Kachel. Ganz zum Schluss habe ich immer Blömmekes, ich habe Vögelchen, ich habe Wälder, ich habe einen See und dann denke ich mir, ach ja, doch, alles wird gut. Bitte nicht verzweifeln. Und das finde ich einfach sehr cool an dir.
Ja, ganz vielen Dank. Und erstmal vorweg auch Gratulation zur Kühnheit, zu behaupten, dass du die letzte Frage stellst, wobei du dich mitten in der ersten Frage befunden hast. Aber was diesen letzten Slide angeht und meine Kommentare zur Weltlage, es ist tatsächlich so, dass ich am Anfang gar nicht so viel darüber nachgedacht habe, weil ich jemand bin, der immer so, wenn ich was Schönes sehe, und da lasse ich gerne auch dem Romantiker in mir freien Lauf, wie ein Sonnenuntergang oder eine Wiese oder ein Wald oder ein Tier, dann mache ich gerne mal einen Schnappschuss, was ja heutzutage erfreulich einfach möglich ist. Und dann habe ich das irgendwann mal an einen Post von mir hinten dran gehängt und habe das so ein paar Mal gemacht. Und als ich es dann mal vergessen habe, ist mir dann von den eigenen Followern vor Augen geführt worden, wie wichtig das ist, und dass da am Schluss nach den ganzen ironischen Kommentaren und teils sarkastischen und teils aber auch einfach ernsten Statements zur Weltlage da nochmal ein schönes Naturbild hinten dran ist. Und es leuchtet ja auch ein, weil ich glaube, wir verlieren so leicht aus dem Auge, wofür wir kämpfen, und das insbesondere bei mir auch um Klimagerechtigkeit geht, ist das gut immer zu sehen, die Welt ist schön, kann auch schön sein, kann wieder besser werden und sollte mehr so werden wie auf solchen idyllischen Fotos, wo Mensch und Natur im Einklang sind.
Aber das ist jetzt mittlerweile dein Signature quasi geworden. Finde ich
Ja,
super.
das ist so. Und ich meine, das ist natürlich auch so ein bisschen Ausdruck von etwas, was du in dem Buch, das du noch nicht hast, dann auch wiederfinden wirst. Es geht immer um mehr als um die Schilderung der Krise und um ironische Anmerkungen zur Absurdität der politischen Situation. Es geht immer auch darum zu gucken, was kann man machen, damit es besser wird? Welche Schritte werden da schon gegangen und wie kann man eventuell da mitwirken?
Also ich bin ja voll bei dir im Welt retten wollen, im Sachen besser machen wollen. Was uns beide allerdings unterscheidet ist, also meines Erachtens blickst du quasi jeden Tag immer in den Abgrund. Du konfrontierst dich so sehr, so
Ja.
intensiv mit der dunklen Seite der Macht. Das kann ich nicht. Und ich bin eigentlich konfrontativ. Also ich habe selber vorher ein Bio-Label gegründet, 2009, wo alle gesagt haben, wart, Bio, das habe ich hinten im Yachten. Ne? Und habe immer auf den Weltfrieden getrunken. Das mache ich immer noch. Also jeder, der mich kennt, trinkt mit mir immer auf den Weltfrieden. Aber ich kann mich nicht jeden Tag damit konfrontiert sehen, sonst breche ich ins Essen.
Das ist schade fürs Essen und natürlich auch Spannendes Statement über das Rheinland, das offensichtlich deiner Haltung zum Bio da kritisch gegenüberstand. Ich weiß nicht genau, warum, aber gut. Das kann ich aber so tatsächlich in aller Ausdrücklichkeit unterstützen und unterstreichen, was du gesagt hast, nämlich, dass du da auf deine eigenen Grenzen und Kapazitäten achtest, was den Umgang mit Krisen und Problemen angeht und dann dich auch rausziehst, wenn es dir zu viel wird. Das ist so wichtig, weil wir zu leicht beim Versuch, irgendwie etwas Positives beizutragen, in ein Gefühl geraten, so, wenn wir uns jetzt um diese oder jene Baustelle nicht kümmern, dann macht das ja gerade keiner. Also müssen wir da dranbleiben. Und da rennt man dann leicht. Das ist die Grundrezeptur für jede Form von Burnout. Und ein aktivistisches Burnout ist natürlich sowohl auf persönlicher Ebene ein großes Problem, als auch natürlich für das Fortschreiten einer progressiven Bewegung. Denn wenn wir uns alle durch Überlastung aus dem Verkehr ziehen, dann kommen wir überhaupt nicht mehr voran. Das heißt, es ist total wichtig, dass man da auch darauf achtet, sich auch einen Ausgleich schafft, sich auch mit Schönem beschäftigt, sich um sich selber kümmert, weil Self-Care ist so verschrien. Leute sagen so, oh, Achtsamkeit oder hier und Yoga und was soll denn das? Da werden so viele sarkastische Kommentare darüber gemacht, aber Self-Care ist etwas, was tatsächlich aus progressiven Bewegungen kommt. Denn wir müssen uns auch um uns selber kümmern, wenn wir zur Auseinandersetzung weiterhin imstande sein wollen. Ich zitiere immer gerne, und weil ich es auch lustig finde, dass es so kontraintuitiv ist, zitiere ich immer gerne aus den Sicherheitsanweisungen in Passagierflugzeugen. Wenn in der Kabine ein Druckverlust entsteht, dann fallen Sauerstoffmasken von der Decke. Bitte zuerst selber die Sauerstoffmaske aufziehen, bevor Sie anderen helfen. Und das gilt genauso als Metapher für alle Lebensbereiche. Du musst selber handlungsfähig bleiben, um auch anderen helfen zu können.
Was ist denn deine mentale Sauerstoffmaske?
Auf jeden Fall gibt es da mehrere. Es ist für mich immer wichtig, draußen unterwegs zu sein. Das mache ich in Form insbesondere auch von Sport, Radfahren, draußen schwimmen, draußen laufen. Ich bin schon seit ich klein bin Langstreckenläufer, und seit einiger Zeit auch so einer von den ganz schlimmen Leuten, die bei jedem Wetter und jeder Temperatur draußen baden gehen. Also die Natur selbst, nicht nur auf Fotos, sondern auch in echt, ist definitiv eine große Quelle für mich. Sport, ne, das also so die eigene so ein Mindestgefühl dafür, dass ich meinen Körper nicht nur irgendwie bewohne, sondern auch versuche damit gut umzugehen. Und dann natürlich Musik. Also hätte ich die nicht, weiß ich gar nicht, ob ich mental stabil bleiben könnte. Und dann kommt noch ein Punkt hinzu, und der hat dann wieder direkt mit dem Aktivismus zu tun und mit deiner Ausgangsfrage, wie das überhaupt geht, dass ich so viel in die Krisen hineinschaue. Das hat tatsächlich damit zu tun, dass ich mich aktiv damit auseinandersetze und das Gefühl habe, ich trage etwas bei und ich kläre Leute auf oder ich bin selber bei Aktionen involviert in jeder Form, ob nun im Netz, auf der Straße, im Gericht. Also ich bin dabei, ich versuche irgendwie etwas zu bewegen. Und das wiederum erzeugt natürlich eine andere Haltung gegenüber den Krisen. Ich weiß, dass ich die nicht alle lösen kann, aber ich weiß, dass ich es zumindest versuche, an ein paar Baustellen, wo ich das Gefühl habe, hier kann ich vielleicht was beitragen, etwas zu tun. Und dann fühle ich mich nicht mehr passiv von außen die ganze Zeit den schrecklichen Nachrichten ausgesetzt, sondern weiß, ich gehe damit um auf eine Art und Weise, die nicht nur mir, sondern hoffentlich auch anderen hilft. Und auch das ist eine große Quelle von Kraft.
Ich sehe dich, ich habe dich ja auch ein bisschen gestalkt, ich habe halt auf YouTube geguckt, welche Auftritte du so hattest und an sich. Also ich muss nicht viel stalken. Du bist ein Typ mit Humor. Du nimmst ganz viel und drehst es quasi fünfmal um, bis ich denke, so, wie geil ist das denn? Auf die Facette von Merz habe ich ja noch gar nicht geguckt irgendwie. Das finde ich sehr, sehr geil. Und deswegen sehe ich natürlich von außen deinen Humor als Schutzschild gegen Scheiße. Und ich würde mich selber auch als humorvollen Menschen bezeichnen. Ich bin an sich sehr resilient. Aber als jetzt Wahlkampf war zum Beispiel, also kurz vor der Wahl, ist mir der Humor völlig flöten gegangen. Also ich bin nicht wahlberechtigt. Ich bin ja Ausländerin und habe trotzdem, bin halt auf, also Team Habeck und bin halt auch rumgelaufen und habe mit Kunden gesprochen, mit Nachbarn gesprochen. Ich habe alle versucht, auf dem Markt irgendwie mal auf andere, auf eine andere Seite blicken zu lassen. Und so oft ist mir da der Humor einfach, der war meilenweit weg. Und das finde ich ganz, ganz schlimm. Und deswegen frage ich mich, wie zum Geier machst du das im Kopf, dass du da hast du irgendwie so eine Reserve in der Tasche oder unter der Mütze? Wo ist das?
Ja, es ist eine spannende Frage. Also ich glaube, nochmal vorweg, ich glaube, Humor ist auf der einen Seite natürlich eine Form des Umgangs mit den Katastrophen, die einen so umgeben und den Krisen und der ganzen Absurdität. Auf der anderen Seite ist Humor aber natürlich auch ein Kommunikationsmittel.
Ja.
Das heißt, wenn ich mit Leuten über Politik spreche, über ernste Themen spreche, und dabei aber durch auch zum Beispiel Selbstironie, die ist nicht aufgesetzt, die habe ich einfach. Ich weiß, dass ich nicht irgendwie in allen Bereichen, über die ich spreche, der größte Experte bin, sondern oft auch einfach, wie zum Beispiel in der Klimabewegung weit verbreitet sage, so Leute, das Beste, was ihr machen könnt, ist nicht auf mich hören oder auf Luisa Neubauer oder Greta Thunberg oder wen auch immer, sondern auf WissenschaftlerInnen und deren Erkenntnisse zu der Entwicklung der Klimakrise. So, meine eigene Position ist, dass ich mich an der Stelle aber auch einfach als Kommunikator so ein Stück weit selber auf die Schippe nehmen kann und wenn wir gemeinsam über Probleme lachen, dann erzeugt das einfach auch eine Augenhöhe, auf der wir dann kommunizieren können. Das heißt, das ist der zweite Aspekt, wo Humor für mich, den Humor für mich bedeutet. Und beides ist total wichtig für mich. Ich habe natürlich als Künstler im Humorbereich, das klingt fürchterlich, aber das ist, was ich seit 25 Jahren mache und eigentlich auch schon davor, nur bin ich damit noch nicht öffentlich gewesen, habe ich immer schon einen Blick dafür entwickelt und im Laufe der Zeit geschärft, irgendwie auch den Humor zu finden, auch an den unmöglichsten Stellen und zu merken, so dass das hilft mir, also wie du es gerade eben auch gesagt hast, tut auch gut. Da auch mal lachen zu können. Und im Laufe der Zeit habe ich festgestellt, das tut eben auch anderen gut, wenn ich den Humor, wenn ich Spaß in eine Situation reinbringe, die sich erstmal überhaupt nicht nach Spaß anfühlt. Und wenn ich vor allen Dingen, das ist die viel spannendere Frage, nicht wo kommt der Humor her, sondern wie kann man den in einer sehr ernsten Situation trotzdem noch einsetzen, ohne dass man die Situation nicht mehr ernst nimmt? Und wie kann ich einen Witz über die Klimakrise machen, deren Folgen so konkret Leid für so viele Menschen jetzt schon auf der Welt bedeuten? Und das muss man natürlich mit ein bisschen Fingerspitzengefühl machen und da, wo es weh tut, finde ich, muss ein Gag auch dann sehr gut sein. Das bedeutet, man kann so ziemlich über alles Witze machen, sollte aber darauf achten, dass man nicht nach unten tritt. Es ist nicht verboten, es ist nur einfach scheiße, wenn man Witze auf Kosten von Betroffenen macht. Darf man gerne tun, und wir canceln ja niemanden weg, aber meine Sache ist es nicht. Und auf der anderen Seite, genau, muss man eben gucken, dass man da, wenn man Witze über Sachen macht, die wirklich schlimm sind, dass die Witze dann gut sein sollten.
Ich glaube, das zeichnet dich auch als guten, ja, Comedian oder Komiker, wie auch immer wir dich bezeichnen, aus. Du hast schon ein Feingefühl und weißt den Unterschied zwischen Sarkasmus und Ironie. Also, wann kann man was einsetzen?
Ja.
Das sind die klugen Leute.
Naja, ich bemühe mich nach Kräften und muss an der Schre Stelle auch einschränkend dazu sagen, so, ich kann sonst nicht so viel. Also Trompete spielen zum Beispiel kann ich überhaupt.
Würdest du das gerne können?
Ja, also es ist wirklich so, ach so, das sieht man natürlich jetzt hier nicht, wenn man nur die Audio-Version dieses Gesprächs sich im Nachhinein anhört, aber hier im Hintergrund, während ich spreche, hängen jede Menge, was haben wir da, Ukulele, Gitarre, hängt auch noch ein
Ja.
Bass an der Wand und das ist eine kleine Auswahl. Ich habe wirklich viele Instrumente, weil ich es liebe, Musik zu machen. Ich beherrsche die nicht alle gleichmäßig gut. Wirklich gut spielen kann ich nur Gitarre, aber alles andere spiele ich ungefähr genauso gerne. Genau, weil es Spaß macht. Und das ist übrigens, also wenn wir an der Stelle schon, wenn ich kurz den Live-Coach raushängen lassen darf, man wird so oft in fühlt man sich in so einem Leistungsgedanken gefangen, dass man denkt so, ja, ich habe hier so ein Hobby, aber irgendwie mag ich das auch nicht so richtig, weil ich das gar nicht so gut kann. Das ist ein ganz schlimmer Quatschgedanke, dass wenn du irgendwie irgendeine Sportart als Hobby machst oder ein Instrument als Hobby spielst, dass du das dann gut können musst. Das ist
Ja, aber
überhaupt
also
nicht das, was wir sind nicht auf dieser Welt, um irgendwas gut zu können, um Leistung zu zeigen oder Erfolge zu erringen, sondern wir sind da, weil wir da sind. Und das bedeutet, das Leben in allen Facetten zu genießen, Spaß zu haben, zu versuchen, dass für alle anderen, die durch was auch immer hierher geraten sind, auch eine gute Zeit haben und ein gutes Leben führen und in einer gerechten Gesellschaft leben. Das ist so viel wichtiger, als ob ich jetzt perfekt ein Instrument beherrsche, die schnellste Zeit beim Marathon laufe oder das meiste Geld auf dem Konto habe.
ja, aber und jetzt kommt die Spanierin in mir durch. Es tut mir sehr leid, Sebastian, aber das ist ein sehr typisch nordischer Gedanke, dass man
Ja.
etwas 100 pro können muss oder zur Perfektion können muss, um es zeigen zu dürfen oder sagen zu dürfen, ich kann das. Also,
Ja.
wenn ich mir so meine Familie ansehe, meine Cousins und Cousinen und so, und wie oft wir da singen und tanzen und Gitarre spielen, obwohl wir es gar nicht können, das ist ein ganz anderes Mindset. Ganz anders. Und hier ist es wirklich so, du traust dich nur mit deiner Blockflöte auf dem Weihnachtsmarkt, wenn du vorher irgendwie eine Siegerehrung hattest auf dem Blockflöten-Contest. Das gibt es in anderen Ländern, die etwas wärmer unterwegs sind, nicht. Also, ne, es
Meinst
ist.
du, das liegt an der Außentemperatur?
Ja.
Weil die Leistung von uns erfordert.
Ich weiß nicht, also es friert mal, ich glaube, die Außentemperatur friert manchmal innerlich den Mut ein und dein Selbstwertgefühl und macht daraus sehr kalte, harte Wände, die dich nur in eine Richtung laufen lassen, weißt
Verstehe. Das heißt also, ein Christian Lindner ist an der Algarve undenkbar.
du? Da müsste es sehr heiß sein, bis der einmal auftaut.
Ja, das kann wohl sein. Ja,
Ja.
also es gibt natürlich Beispiele für neoliberale, libertäre und sogar wirtschaftsanarchistische Politiker, die viel weiter gehen als Christian Lindner in sehr viel wärmeren Ländern. Aber ja.
Du, das kann auch sein, dass so ein Lindner in Spanien, ich meine, lass ihn mal da irgendwie so ein Jahr leben, das wird eine ganz fluffige Type.
Das wäre vielleicht mal ein Tipp, was er jetzt mit seiner neu gewonnenen Freizeit
Ja.
anstellen
Wir nehmen
könnte.
das mal als soziales Experiment.
Ja, du, aber weißt du was? Mir ist immer daran gelegen, eine Sache hervorzuheben, dass es gibt natürlich wahrscheinlich auch regional bedingt, kulturell bedingt Unterschiede. Wichtig ist aber sowohl, dass es überall Arschlöcher gibt, aber es gibt auch überall total gute Leute, super engagierte Leute, und offene Leute. Und die sind auch überall in der Mehrzahl. Man bemerkt das nicht so leicht, weil die vielleicht im Internet zum Beispiel lauter sind oder sich vielleicht auch in einer realen Situation dann mit Ellbogen und Lautstärke und Krawallmodus in den Vordergrund drängen. Aber
Die
genau,
Guten sind da.
das gibt es überall. Die Guten sind da. Und ich nenne als Beispiel bei meinen Veranstaltungen immer eben nicht die Menschen, die alles geben, um als AktivistInnen die Welt zu einem besseren Ort zu machen oder PolitikerInnen. Die gibt es auch, will ich gar nicht kleinreden. Aber man kann schon auf viel kleinerer Ebene in seinem persönlichen Umfeld sich einmal umschauen. Und es gibt in Deutschland Millionen Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, weil sie sagen, es ist mir ganz egal, ob ich dafür Geld kriege. Ich finde wichtig, dass diese oder jene Sache gemacht wird. Ich finde wichtig, dass es hier im Sportverein jemanden gibt, der die Kinder trainiert. Ich finde wichtig, dass hier jemand sich zum Vorlesen ins Seniorenheim begibt, damit den Leuten da nicht unendlich langweilig ist. Also mache ich das einfach oder setze mich in allen Bereichen der Gesellschaft ehrenamtlich ein. Und das wirft dann wieder ein Schlaglicht auf Leute, die denken, dass es das gar nicht geben kann oder die dann die Frage aufwerfen, so, wie ist denn das jetzt mit den Omas gegen rechts? Wo nehmen die denn das Geld eigentlich her für die ganzen Sachen, die die machen? Das Lustigste an dieser Anfrage, die Friedrich Merz da direkt nach der Wahl gestellt hat, ist, die Omas gegen rechts sind nur zum Teil in einem Dachverband, in einem Verein organisiert, aber die arbeiten alle ehrenamtlich und sind überhaupt nicht daran interessiert, Gewinne zu erwirtschaften oder irgendwie bezahlt zu werden für ihr soziales Engagement. Und ich fand lustig zu sehen, wie in der Anfrage, die CDU da gestellt hat, über die Arbeit von NGOs dann einfach so eine marktwirtschaftliche Denke an ihre Grenzen gestoßen ist, weil es nämlich so viele Leute gibt, die überhaupt nicht daran primär interessiert sind, Geld zu machen, sondern ganz andere Motivationen haben für ihre Handlungen.
Ja, schwer, schwer denkbar, ne? Das ist.
Ja, aber offensichtlich ist das bei sehr, sehr vielen Menschen der Fall. Und ich würde die Hoffnung äußern, und dass das sogar die Mehrheit ist, die sagt so, dass Geld nicht das Wichtigste ist und Ruhm und Erfolg auch nicht, sondern ein gutes Leben und eine bessere Zukunft. Da gehen dann halt die Meinungen stark auseinander, also wirklich auch diametral voneinander weg, wie eine gute Zukunft aussehen kann und wie man den Weg dahin erreicht. Aber das ist ein größeres Ziel für die Leute als ganz viele Nullen auf dem Konto.
Da möchte ich meinen Vater zitieren, der ein sehr kluger Mensch ist.
Bestimmt.
Er hat gesagt, das Einzige, was wir auf der Welt brauchen, ist Liebe, Humor und genügend Tortilla. Das ist das, was wir
Das.
brauchen. Mehr brauchen wir nicht, um
Ja,
glücklich zu
und
sein.
ich brauche auch nicht mehr von ihm zu wissen, um jetzt schon sagen zu können, es scheint sich offensichtlich um einen wirklich klugen Menschen zu
Ja,
handeln. Ja.
das will ich ihm am Montag sagen.
Sehr gerne.
Sebastian, die letzte Frage und dann kommt ein Kompliment.
Ja.
Wenn du dir quasi, wenn das jetzt ein Spiel wäre und du dürftest dir von oben herab ein Weltproblem aussuchen und mit einem richtig gut getimten Satz lösen, was für ein Weltproblem wäre es und wie würde dein Satz klingen?
Ich glaube, das größte Problem, das wir haben auf globaler Ebene, ist soziale Ungerechtigkeit. Das ist natürlich ein weiter Begriff, aber das rührt bei mir und ich glaube bei sehr vielen Menschen einfach den Kern der Dinge an, dass wir ein Gefühl dafür haben, so hier läuft was gerade nicht gerecht. Und das gilt innerhalb von Deutschland als auch auf internationaler Ebene. Und ich würde mir wünschen, dass wir hinkriegen, die Dinge gerechter zu verteilen. Ich will nur ein Beispiel nennen. Ich finde, das ist ganz aussagekräftig darüber, und ganz prägnant für das Problem, an ungerechter Verteilung. Wir haben auf dieser Welt genug zu essen für alle Menschen, die es auf dieser Welt gibt. Das heißt, dass Menschen verhungern, Und das ist leider immer noch und täglich und stündlich und minütlich der Fall. Dass Menschen verhungern, liegt überhaupt nicht daran, dass nicht genug zu essen da ist. Denn es gibt nachweislich genug Nahrungsmittel, die wir durch Landwirtschaft herstellen, um allen Menschen eine Versorgung zu bieten mit ausreichend Essen. Es ist nur ungerecht verteilt. In reichen Ländern wird Essen weggeschmissen, anderswo verhungern Leute. Das ist ein rein logistisches Problem und das ist ein sehr lösbares Problem, dass wir nicht genug Interesse daran haben, offensichtlich, da etwas dran zu ändern, dass wir sagen, so, ja, das muss schon der Markt irgendwie regeln oder ja, die haben mal nicht genug Geld, uns das abzukaufen oder was auch immer man für Argumente vorbringt, da herrscht eine Form von Ungerechtigkeit und Ungleichverteilung, die Menschen das Leben kostet und ich, ne, Lebensmittel sind nur ein Aspekt an der Stelle. Ich glaube, die Ungleichverteilung von Ressourcen, von Macht, von Geld führt zu direkten und indirekten Konflikten und Problemen auf so vielen Ebenen. Da müssen wir ran und für eine gerechtere Zukunft sorgen.
Auf deinem Wahlplakat stünde dann mehr Gerechtigkeit, Sebastian.
Das wäre sicherlich eine der Hauptforderungen, die ich da hätte. Aber Wahlplakate, ne, und auch der Satz mehr Gerechtigkeit, die sind natürlich plakativ, darum heißen sie auch Plakate, und bringen Sachen irgendwie dann auf eine Formel, die am Ende so kurz und knapp ist, dass sie im Grunde genommen für alles stehen kann. Du kannst natürlich auch hingehen und sagen, so ja, Gerechtigkeit bedeutet für mich, dass nur ich und meine Crew oder ich und die Leute, die meine Hautfarbe haben oder ich und die Leute, die meine Sprache sprechen oder meine. Weißt du, das ist aber.
Das ist ein Wahlplakat für Menschen, die verstehen. Verstehst du?
Ja, ach so.
Ein Wahlplakat in unserer Welt, in unserer schönen, gemeinen Welt. Dann würde man verstehen,
Das
was
wäre
wir damit
was.
meinen. Bei mir stimmt
Ja.
weg mit dem Egoismus. Mehr Kuchen für alle. So, sowas.
Ja, genau. Wenn Sie kein Brot haben, dann mehr Kuchen für alle. Das hast du wunderbar gesagt.
Ja, beim Essen vereinen sich Völker.
Ich glaube von der Basis aus, dass wir alle uns mehr Gerechtigkeit wünschen, dass wir alle eine bessere Zukunft wollen, dass wir alle Angst haben vor dieser oder jener Bedrohung, die wir wahrnehmen für unsere Communities, wie auch immer wir das definieren, für die Menschheit, oder für alle Lebewesen. Ne, aber dass diese Grundemotionen bei allen Menschen ähnlich sind, das ist, glaube ich, eine Basis, von der aus wir auch Probleme lösen können und von der aus wir über die unterschiedlichen Lösungen und Utopien und Hoffnungen, die wir an die Zukunft haben, ins Gespräch kommen können.
Ja,
Oder?
ich bin jetzt gerade viel besser drauf als vorher.
Das ist doch gut.
Ich bin so
Wunderbar.
aufgeregt über jemanden und dann dachte ich, ach, der Sebastian, der macht das schon.
Ah, ich mache das überhaupt nicht alleine. Wir haben das zusammen hier sehr gut hingekriegt, habe ich das Gefühl.
Mein Kompliment an dich ist, dass ein Satz, den ich mal, also, boah, echt, das ist eine Weile her, glaube ich, mal von dir gehört habe.
Ja.
Also der steht mir immer noch im Kopf und den liebe ich. Da hast du nämlich gesagt in einem Gedicht, Flüsse sind Meere auf Reisen.
Ja.
Das fand ich so nice, weil ich liebe Wasser. Ich verbinde mit Wasser und Wellen und brechenden Wellen sehr, sehr viele schöne Sachen quasi. Und ich dachte, oh ja, da ist so ein Meer auf Reisen. Das fand ich sehr cool. Das wollte ich einfach mal nur ein Danke sagen, dass du mir diese Saat in meinen Kopf
Ja,
gesetzt
sehr
hast.
gerne. Ey, und wie schön, dass du jetzt durch dieses Kompliment im Grunde genommen an das Ende unseres Gesprächs ein Naturbild gesetzt hast. Wie es sich gehört, hast du sehr schön gelöst. Danke dir.
Ja, es war unbewusst, aber jetzt, wo du es sagst, habe ich es bestimmt mit Absicht im Backoffice meines Gehirns quasi
Ja,
erstellt.
wunderbar. Ich danke dir.
Ich danke dir auch. Wohin geht es heute auf Reisen bei dir?
Heute werde ich nach Wiesbaden fahren, um dort bei einem Poetry Slam teilzunehmen. Und ich finde Wiesbaden, das ist so ein Ortsname, den man schon eine Million Mal gehört hat. Und als ich heute Morgen drüber nachdachte, das ist aber auch schön, denn im Grunde genommen, wie so oft im Deutschen, ist es natürlich ein Kompositum. Da sind einfach zwei Wörter zusammengesetzt worden, nämlich Wiese und Baden. Und wie schön ist die Vorstellung, in einer Wiese zu baden? Was für ein toller Ortsname. Ne? Nichts gegen Darmstadt, aber Wiesbaden klingt einfach netter.
Ja, finde ich auch irgendwie, es duftet bestimmt besser da.
Ja. Und direkt daneben auf der anderen Seite des Flusses, wo wir es gerade von Flüssen hatten, ist natürlich Mainz. Das klingt sehr egoistisch, aber ist auch eine schöne Stadt. Wer jetzt dieses Gespräch nur angehört hat und denkt so, ah, ich weiß nicht, ob das mir auch in live gefallen würde oder ob mir das auch Hoffnung gibt. Ich führe auch, wenn ich auf der Bühne bin, Gespräche mit Leuten im Publikum und auch im Anschluss an Veranstaltungen oft und noch lange, lange danach. Kommt vorbei.
Ja. Komm vorbei, es gibt Kuchen. Also, weißt
Ja. Hast du gerade den Leuten versprochen, dass sie alle Kuchen kriegen, wenn sie zu meinen
nein.
Veranstaltungen kommen?
Ja, in meiner Welt funktioniert. Ja, ich spreche immer von Kuchen, wenn ich mich wohlfühle. Und das war bei Sebastian der Fall. Die Frage ist ja jetzt nur noch, habe ich nach dem Podcast-Interview Sebastian endlich mal live auf der Bühne erleben dürfen? Und hatte ich Kuchen dabei? Das werdet ihr nur erfahren, wenn ihr A, mir zum Beispiel auf Instagram folgt, @imageconsultingreyes und B, diesem Podcast treu bleibt. Also, bis zum nächsten Mal bei Personality,